Nach 13 Stunden Flug komme ich dem Zielflughafen endlich näher. Eigentlich fliege ich echt gerne, aber nach 13 Stunden ist auch ganz ehrlich dann mal genug. Wir sind die Nacht durchgeflogen und die anderen Gäste rechts und links von mir konnten auch offenbar sehr gut schlafen. 7,50 Euro für einen Platz am Gang? Ne, da wird schon irgendwo noch ein Platz frei sein. Fehlanzeige. Ich sitze in der Mitte, ohne die geringste Chance auf Seitenlehnen. Die haben die schlafenden Kumpanen rechts und links von mir fest in Beschlag genommen. Der eine von ihnen, ein wirklich hochgewachsener, breitgebauter Mann, platziert jetzt schon zum wiederholten Male den Kopf auf meiner Schulter. Na toll. Meine Nerven liegen blank. Zusammengefasst, 13 Stunden Flug, keine Chance auf Armlehnen und das Einzige, was eingeschlafen ist, sind meine Füße. Zum Glück ist es jetzt nicht mehr weit. Nur noch die Wolkendecke durchbrechen und dann kann man sicher schon die atemberaubende Landschaft sehen. Ich nehme also meinen Kopf aus dem Sitz und verrenke mich so, dass ich nach draußen gucken kann und dann sehe ich nichts. Nichts außer Einöde. Trockenes, karges, totes Land. Eine gelbe Wüstenlandschaft. Ein trostloser Anblick. Das war nicht die von den zahlreichen Fotos versprochene Landschaft. Das hier war totes Land, das weder Spaß und Freude noch Erholung oder Abenteuer versprach. Die Perspektiven für meinen Urlaub waren verschwunden. Die Hoffnung, die ich mir gemacht hatte für die nächsten zwei Wochen, weg. Wenige Minuten später. Ich wage es erneut, meinen Nacken aus dem Sitz zu bewegen, um mich so zu verrenken, dass ich nach draußen blicken kann. Die Sicht hat sich jetzt komplett verändert. Mitten durch die Steppenlandschaft schlängelt sich der Sambesi, ein reißender Fluss, der sich hier in Livingston in Sambia zu den Victoria Falls, dem breitesten Wasserfall der Welt, zusammenschließt. Klares Wasser und drumherum Gedeihen, Wald, Bäume, alles blüht. Das pure Leben, so habe ich mir den Urlaub vorgestellt. Jetzt habe ich wieder Hoffnung. Da war sie wieder, die Perspektive. Der heutige Predigttext aus Jesaja 35 gebraucht genau dieses Bild, um Perspektive, um Hoffnung aufzuzeigen. Die Wüste und Einöde wird sich freuen. Die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Sie wird lieblich blühen und frohlocken. Ja, es wird frohlocken und Jubel geben. Denn die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben. Die Pracht des Karmel und der Saronebene. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Wo zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wird ein Gehege für Rohr und Schilf sein. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern erst für sie. Die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Dort wird es keinen Löwen geben und kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen. Aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Das ist Gottes Wort und ich will es auf unser Leben heute übertragen. Was für eine Perspektive, die Jesaja zuspricht. Leben, Fruchtbarkeit, Blüte, Schönheit, ewige Freude. Alles blüht auf. Es wächst und gedeiht. Das pure Leben. Und doch erleben wir es so oft anders. Und doch finden wir uns häufig in der Wüste wieder. Und doch steht ein Landwirt am Ende eines trockenen Jahres ohne Ernte da. Und doch hat eine Studentin im dunklen Greifswalder Winter mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen. Und doch ist da eine liebevolle Mutter. Hingebungsvoll unterstützt sie eine benachbarte Familie dabei, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Sie muss mit ansehen, wie diese Familie auseinanderbricht und ihre Kinder ohne Perspektive zurücklässt. Wo ist hier die Hoffnung? Welche Perspektive gibt es in dieser Welt, in der wir leiden, in der wir Wüstenzeiten durchleben, in der wir Krankheiten ertragen, genauso wie wir uns freuen dürfen, Freundschaft und Liebe erleben? Diese Welt hat den Kontakt zu ihrem Schöpfer und damit ihre ursprüngliche Herrlichkeit verloren. Und gleichzeitig ist es eine Welt, in der Gott aktiv handelt, in der wir leben und uns freuen dürfen. Auf der einen Seite erleben wir Wüstenzeiten. Es ist ganz offensichtlich, wir sind noch nicht an dem Punkt, den der Text beschreibt. Auf der anderen Seite erleben wir ja doch schon einiges von dem. Wir erleben bereits Freude, sehen bereits Knospen, die aufgehen und wachsen. Wir erfahren bereits Prozesse der Heilung und erleben auch Gottes Wirken. Das ist eine Spannung in dieser Welt. Eine Spannung, mit der wir umgehen müssen. Beides gehört zum menschlichen Leben dazu. Freude und Leid, Hoffnung und Angst. Mit dieser Spannung müssen wir umgehen. Und das kann einen Menschen regelrecht zerreißen. Und die Frage ist, wird es noch mal besser? Jesaja antwortet auf die spannungsreiche, ambivalente Situation dieser Welt mit einem ambivalenten Vers. Seid tapfer, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Das Kommen Gottes wird angekündigt. Kommen. Nichts anderes bedeutet ja Advent. In der Adventszeit denken wir besonders an das Kommen Gottes. Gott kommt. Und wo Gott kommt, da kommt er, um zu retten. In der Rettung dieser Welt liegt das Ziel, die Intention göttlichen Handelns. Das Kommen Gottes in diese Welt dient zur Rettung. Das ist das Thema dieses Textes. Und daneben erscheint wie ein Fremdkörper Rache und Vergeltung. Was hat das hier zu suchen? Was hat das zu bedeuten? Rache und Vergeltung. Begriffe, die vielleicht in einem coolen Actionfilm passen, in dem John Wick einen Mafia-Ring im Alleingang zerstört, aber doch nicht in mein Gottesbild. Ein rachsüchtiger Gott, da wird einem ja bange. Wie soll das in diesen Text passen? Was kann das mit Hoffnung zu tun haben? Und vor allem, wie kann ein liebender, rettender Gott mit Rache und Vergeltung zusammengedacht werden? Die beiden hebräischen Worte, die im Originaltext stehen, sind Begriffe aus dem Rechtswesen. Anders als im Deutschen haben die nichts mit emotionalen Rachegelüsten zu tun. Es geht darum, dass Gerechtigkeit geschaffen wird. In diesen Begriffen äußert sich Gottes leidenschaftliches Nein gegen das Böse und zum Unrecht. Rache und Vergeltung. Opfern wird Gerechtigkeit zugesprochen. Das Böse wird bestraft. Gott schafft Gerechtigkeit. Gott kommt also und er bringt Rache, Vergeltung und Rettung. Und der Ort, an dem sich das zusammendenken lässt, ist das Kreuz. Gott ist gekommen. Jesus Christus. Das feiern wir an Weihnachten. Er hat in dieser zerrissenen, in dieser spannungsreichen Welt gelebt. Er ist Menschen begegnet, er hat Kranke geheilt, er hat denen geholfen, die Wüstenzeiten durchlitten. Und schließlich ist er am Kreuz gestorben. Rache, Vergeltung und Rettung. Am Kreuz kommt das zusammen. Die Rache und Vergeltung. Das Nein zum Bösen trifft nicht uns, sondern ihn. Er trägt all die Wüstenzeiten, all das Leid, all die Schuld dieser Welt. Und dann erzählt der Bibeltext von diesem Weg. Einem heiligen Weg, auf dem kein Raubtier gehen wird. Ein Weg, auf dem die Losgekauften und Erlösten des Herrn gehen werden. Jesus ist gekommen, gestorben und auferstanden und hat damit diesen Weg geebnet. Ja, er selbst ist der Weg. Das beschriebene Heil ist ohne ihn nicht denkbar. Er ist dessen Grundlage. Und doch kennt diese erlöste Welt Leiden, Tod und Wüstenzeiten. Sie kennt Krieg, Zerstörung und Hass. War das also schon alles? Oder haben wir noch Perspektive? Kommt da noch was? Gott ist gekommen. Gott kommt. Gott kommt in dein Leben. Das ist ein Mädchen. Ihr Name ist Tabea. In jungen Jahren kommt sie in die Gemeinde. Konfi-Unterricht. Ihre Motivation? Eine fette Party und richtig coole Geschenke. Doch mit der Zeit findet sie Gefallen daran. Sie findet Gefallen an dem Stuhlkreis, an den Spielen und sogar an den Geschichten, die der Pfarrer ihr erzählt. Langsam und sehr, sehr vorsichtig beginnt sie zu beten. Ihre Eltern haben sich getrennt und sie will eigentlich niemanden so richtig an sich heranlassen. Schon gar nicht Gott. Doch an diesem einen Tag hört sie die Worte des Pfarrers ganz anders. Gott liebt dich. Er möchte mit dir Beziehung haben und deinem Leben eine Perspektive geben. Diese Worte haben so eine massive Anziehung auf sie. Nie hat sie sich so geborgen und so sicher gefühlt, nie so geliebt. Tabea entschließt sich, mit Gott zu leben. In den folgenden Jahren blüht sie regelrecht auf. Das verunsicherte Mädchen beginnt, aus sich herauszukommen. Sie lässt Menschen wieder an sich heran. Sie erlebt Gottes Wirken. Gott kommt in Tabeas Leben und auch in unser Leben. Und doch ist das Gebet für die inzwischen junge Frau auch manchmal einfach nur ein Kampf. Und doch hat sie eben immer noch mit ihrer Familiensituation zu kämpfen. Und doch, wir brauchen immer noch Perspektive. Gott ist gekommen. Gott kommt. Gott wird kommen und diese Welt erneuern. Er wird diese zum Teil nur schwer zu ertragende Spannung auflösen. Er wird diese Welt in Ordnung bringen, sodass es kein Und doch mehr geben wird. Ich sitze also im Flugzeug. Mein ohnehin schon verspannter Nacken wird langsam steif, aber ich kann meinen Blick einfach nicht von dem wenden, was ich da sehe. Was für eine Schönheit. Was für eine unglaubliche Schönheit. Mitten in der Wüste ein breiter, großer Fluss. Blaues, fließendes Wasser. Ich habe das unbedingte Bedürfnis, sofort hineinzuspringen. Rechts und links davon ein blühender, dichter Wald, der in tiefem Grün erscheint. Starke, hohe Bäume, auf denen Paviane hausen und Adler rasten. Lianen, eine fantastische Blumenpracht. Kleine Flussarme, die sich durch den Wald schlängeln. Zwischendrin sieht man Wiesen, auf denen Sträucher und Blumen in satten Farben erstrahlen. Tiere kommen zum Wasser, um zu trinken. Herden von Antilopen finden auf den Wiesen Futter. Was für eine Aussicht. Ich sehe ein fruchtbares Land, in dem es nur so sprüht von Leben. Ein Ort, an dem ich sein möchte. Diesen Blick aus dem Fenster gibt uns Jesaja. Gott wird kommen und uns genau da hinbringen, an diesen Ort. Dann geschieht zunächst mal Heilung. Dann wird der Blinde sehen, der Taube wird hören, der Lahme wird dann springen wie ein Hirsch und der Stumme wird Lob singen. Wir werden heil. All die Dinge, die wir mit uns herumschleppen, Verletzungen, die in uns tiefe Narben hinterlassen haben, Ängste, die uns hemmen, Schuld und falsche Sehnsüchte, die uns in eine völlig falsche Richtung leiten und uns von Gott trennen. Eben all das, was uns daran hindert, aufzublühen, lebendig zu sein, wird dann verschwinden. Für die junge Studentin bedeutet das, dass sie nicht länger mit sich unzufrieden sein muss. Nicht länger muss sie damit hadern, nicht gut genug zu sein und nicht dazuzugehören. Für die Familie, die zerbrochen ist, bedeutet es Versöhnung. Die Missverständnisse und die Schuld, die die Trennung verursacht haben, werden ausgeräumt. Die Verletzungen, die die Folge davon waren, werden geheilt. Wir werden in Ordnung gebracht. Ich bin ganz einfach nicht so, wie ich gerne wäre, wie ich sein sollte. Und ich bin froh, dass Gott mich in Ordnung bringen wird. Und Gott wird diese Welt heil machen. All die Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten, werden anders werden. Gott wird Erneuerung schaffen. Dann wird aus der Wüste eben ein fruchtbares Land. Dann wird der Landwirt, der dieses Jahr leer ausgehen musste, sich über reiche Ernte freuen. Diese Welt wird in Ordnung gebracht. Und hier hat auch Rache und Vergeltung oder besser vielleicht Gerechtigkeit ihren Platz. Das Unrecht, das dir in diesem Leben widerfahren ist, wird vergolten, wird zurechtgebracht. Gott lässt es nicht so stehen, das kann er gar nicht. Dafür ist Gott in diese Welt gekommen, dafür lebt er, dafür wird er am Kreuz sterben. Gott wird kommen, dann wird dort ewige Freude sein. Es wird perfekt sein, euphorisch und begeistert. Da sprühen die Endorphine nur so. Es wird die fetzigste Party, die intimste Gemeinschaft, das größte Glück sein. All die wunderschönen Freuden, die wir kennen, all das gibt uns nur eine Idee von dem, was ewige Freude bedeutet. Denn unsere Freude wird immer wieder durch Leid unterbrochen. Dort aber wird kein Leid mehr sein. Derjenige, der einsam ist, wird sich über innige Gemeinschaft freuen. Er wird dazugehören. Der Landwirt, dessen harte Arbeit ohne Ergebnis bleibt, wird sich darüber freuen, dass seine Arbeit Wert hat und Frucht bringt. Die junge Studentin wird die Freude verspüren, ganz und gar angenommen und geliebt zu sein. Sie wird sich selbst auch lieben können. Wir werden genau dort sein, wo wir sein sollten. Genau in unserem Element. Dort, wo das Wasser fließt und die Blumen blühen, wo Bäume sprießen und wachsen, wo Hirsche springen und Vögel zwitschern. Das wird das pure und das reine, das ewige Leben sein. Was wird das für eine Freude sein? Schließlich, und es stellt wohl all das andere in den Schatten, wird unser Heil darin bestehen, dass wir Gott schauen werden. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Wir können uns wohl nur in Bruchstücken vorstellen, wie umwerfend das sein wird. Gottes Pracht und Herrlichkeit. Wir werden vor Gott treten und nichts wird uns mehr von ihm trennen. In all seiner Schönheit, in seinem ganzen Glanz werden wir ihn sehen. Wir dürfen an seiner Gemeinschaft teilhaben und genau darin werden wir aufgehen. Es gibt Lichtblicke hier auf Erden, die uns eine kleine Vorstellung davon geben können. Tabea erlebt zum Beispiel, wie Gott sich ihr vorstellt und auf einmal alle Barrieren abgebaut werden. Tabea wird überwältigt sein, wenn sie Gottes Herrlichkeit und Pracht sehen wird. Wir werden das auch sein. Ja, Gott wird kommen und diese Welt neu machen. Er wird endlich das aus uns machen, wofür wir schon immer geschaffen waren. Das ist unsere Hoffnung. Darauf warten wir. Und in der Adventszeit wird uns das auch ganz besonders deutlich. Wir warten auf das Kommen Gottes. Dann wird diese Spannung, in der wir leben, aufgehoben und das und doch, das immer irgendwo im Hintergrund steht, wird nicht mehr sein. Liebe Gemeinde, bisher wart ihr Empfangende. Jetzt seid ihr aber auch Gesandte. Wenn wir diese Hoffnung in den Blick nehmen, dann werden wir die schlaffen Hände stärken und die wankenden Knie festmachen. Dann werden wir den verzagten Herzen sagen, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Wir werden dann nicht träge und weltfremd. Wir werden diese Welt nicht abschreiben, denn wir haben einen Gott, der diese Welt nicht abschreibt, sondern einen Gott, dessen Kommen Veränderung und Rettung verheißt. Diese Verheißung wird uns zu einem nachhaltigen und verantwortlichen Leben anhalten. Sie wird uns nicht stumm bleiben lassen, sondern dazu aufrufen, diese wunderbare Botschaft zu verkündigen. Diese Welt hat Verheißung. Diese Gemeinde hat Verheißung. Du hast Verheißung. Für unsere Gemeinde? Weiter so. Tröstet, ermutigt, helft, verkündigt. Nächste Woche ist Greifbar in der Stadthalle. Da kann das dann ganz konkret werden. Helft mit beim Aufbauen, beim Bistro etc. Tröstet und ermutigt. Ladet Leute ein, geht auf Leute zu, kommt ins Gespräch. Und schließlich verkündigt. Nutzt Gelegenheiten, um von Jesus zu erzählen, um genau diese Hoffnung und Perspektive, die wir haben, weiterzusagen. Wir leben in der Verheißung auf Frucht und Blüte. Für diejenigen, die Wüstenzeiten durchleben. Für euch, die ihr Krankheiten durchleidet, die ihr eine schmerzhafte Trennung hinter euch habt. Für euch, die ihr euch eine Beziehung wünscht oder euch einsam fühlt. Für euch, für die Gebet gerade ein Kampf ist. Gott kommt auch für euch. Er ist gekommen, um eure Last zu tragen. Er kommt, um in eurem Leben zu wirken und er wird kommen für euch. Gott wird kommen, um dir Freude zu schenken, um dir Heil zu schenken, um dir zu begegnen und dich zu trösten. Er kommt, um deine Last zu tragen. Er kommt, um dir Freude zu schenken und um dir zu begegnen. Ja, er kommt. Und ja, er wird kommen. Beides gilt. Noch sitze ich also im Flugzeug. Ich bin noch nicht da. Das ganze unangenehme Zeugs, das normalerweise nicht so Spaß macht, liegt noch vor mir. Die ätzende Gepäckausgabe am Flughafen, ein Taxi suchen, um ins Hostel zu kommen, einchecken und so weiter. Ich bin noch nicht da. Aber diese ganzen Dinge kann ich nun mit einer ganz anderen Perspektive tun. Aufgeregt, den Blick nach vorne gerichtet. Obwohl mir die Aufgaben keinen Spaß machen, werde ich unglaublich dankbar und fröhlich sein. Gott wird kommen, um uns zu retten. Diese Hoffnung wird uns verändern. Sie wird unseren Alltag, die Weise, in der wir die Welt sehen, die Einstellung, mit der wir arbeiten und auch unsere Beziehungen verändern und in einem neuen Licht erscheinen lassen. Gott wird kommen, liebe Freunde. Und ich schließe mit den letzten Versen der Bibel aus Offenbarung 22. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen.